Zweitprojekt, Ausgabe 12, euer Lieblingspodcast ohne Intro, denn wie man hört, gibt es immer noch kein Intro und ich vermute, dass sich das die nächsten 100 Folgen nicht ändern wird. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich ein super Thema vor uns und zwar, wir werden heute anlässlich des Vorstoßes der Union über die Dienst- bzw. Wehrpflicht sprechen und mit dabei zu Gast ist heute der Guido. Hallo Guido.
Hallo Stefan, schön, dass ich dabei sein darf.
Ich freue mich auch sehr, dass ich jemanden gefunden habe, der sich mit mir über das Thema unterhalten kann. Denn wenn es um das Thema Wehrpflicht geht, gibt es zumindest Leute, die das noch mitmachen mussten, zwei Richtungen. Es gibt den Zivildienst, es gibt grob zwei Richtungen. Es gibt den Zivildienst und ja, den Bund, wo man halt seinen Dienst abgeleistet hat. Und ich würde dich mal bitten, jetzt im Intro zu sagen, erstmal wer du bist, wo man dich vielleicht auf Twitter findet und zu welcher Fraktion du gehörst, ob du Zivi warst oder ob du beim Bund warst.
Also Guido heiße ich, das hast du ja schon gesagt. Auf Twitter findet man mich unter dem Handle Kanye-Westfalen, weil schlechte Wortspiele muss man mitnehmen. Da steckt auch schon ein bisschen meine Herkunft drin. Und ich bin 35 und war wehrpflichtig und habe Grundwehrdienst geleistet, 9 Monate lang.
Wunderbar, damit ist geklärt, dass ich hier den Gegenpart in Anführungsstrichen übernehme, denn ich war Zivildienstleistender und zwar im Jahr 2006, 2007. Wann warst du denn dran?
Zum 1.7.2002 bin ich eingezogen worden. Ein Tag nach dem WM-Finale Deutschland-Brasilien.
Wahnsinn, das ist ja ein toller Zeitpunkt. Also gut, man hat wahrscheinlich damals ja nicht so feiern können, weil man nicht Weltmeister geworden ist. Also warst du hoffentlich einigermaßen fit und nüchtern beim Start des Wehrdienstes.
Entgegen gängiger Klischees habe ich nur ein Bier auf der Zugfahrt dahin getrunken.
Ah, okay. Sehr schön. Aber man sieht schon an den Jahreszahlen, dass wir über etwas reden, was doch ein bisschen in der Vergangenheit liegt. Denn bis zum Jahr 2011 wurden halt Leute nur dazu verpflichtet, ja, Wehrdienst abzuleisten. Und wir haben heute so ein bisschen so als Ziel gesetzt, da alle heute drüber reden, was spricht dafür, was spricht dagegen, das wieder einzuführen, dass wir einfach mal so ein bisschen erzählen, wie das überhaupt war damals. Also was muss man sich darunter vorstellen, weil es gibt ja inzwischen einige Leute, die halt das nicht mehr bewusst ja miterleben durften oder miterleben mussten und dass wir immer so ein bisschen erzählen, wie war das eigentlich damals, was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen und was hat es uns fürs Leben gebracht und dass wir am Ende mal gucken, ob wir vielleicht doch daraus dann ein paar Argumente für oder gegen, sagen wir mal, die Wiedereinführung der Wehrpflicht finden. Und da würde ich erstmal so ganz, ganz grundlegend anfangen und sagen, ja, Wehrpflicht war prinzipiell erstmal für alle Männer ab 18 Jahre verpflichtet. Gab es ein paar Ausnahmen, Geistliche, Polizisten und so weiter. Aber man hatte so eine Wehrpflichtzeit zwischen 6 und 20 Monaten. Das hat sich immer im Verlauf der Jahre mal wieder geändert. Und jetzt muss ich dich fragen, wie lange musstest du denn damals zum Bund?
9 Monate. Aber damals war es noch so, also zu meiner Zeit, dass der Zivi 10 Monate ging. Das wurde dann auch irgendwann angeglichen. Ich weiß gar nicht, das hätte eigentlich nie länger sein dürfen, glaube ich, weil laut Verfassung darf das nicht unterschiedlich sein. Aber es waren dann 10, Zivi wäre 10 gewesen, ich war 9 Monate bei der Bundeswehr.
Genau, es war ganz, ganz lange Zeit, glaube ich, auch so, dass der Zivildienst immer ein Stückchen länger war als der Wehrdienst und ich war dann zu einer Zeit dran, wo es bereits ja gleichgestellt war. Ich war auch genau 9 Monate da und habe damit dieselbe Zeit abgeleistet wie du. Und ja, jetzt muss man echt lange irgendwie erstmal in seinem Gedächtnis zurückkramen, weil ich hatte echt Probleme aufzuschreiben, wie das eigentlich damals alles gelaufen ist. Und jetzt frage ich mal so als Einstieg bei dir, weißt du noch, wie das bei dir quasi mit der Wehrpflicht anfing? Also in welchem Alter hat man denn zum ersten Mal damit quasi einen Berührungspunkt gehabt?
Ich war gerade 17, ich glaube so 3 Monate 17 geworden, da kam der erste Brief vom Kreiswehrersatzamt in Arnsberg, wo dann ungefähr nur abgefragt wurde, heißen Sie so, sind Sie dann und gang geboren und leben Sie grundsätzlich in Deutschland? Und das war also Februar 2000 oder so war das bei mir. Das wird bei dir sicherlich ähnlich gewesen sein, oder? Dass man so mit knapp vor dem 18. irgendwie das erste Mal Post kriegt.
Genau, also man kriegt dann irgendwann Post, wo drin stand, ja, lieber oder sehr geehrter Herr Siebern, wir haben mal geguckt, ob es Sie überhaupt gibt und wo Sie sind und bestätigen Sie uns das bitte oder sagen Sie Bescheid, wenn es nicht so ist. Lustigerweise kenne ich mindestens einen, der diesen Brief nicht bekommen hat, der quasi aus irgendwelchen Gründen durchs Raster gefallen ist, weil er halt ja niemals irgendwie Post bekommen hat vom Kreiswehrersatzamt, wo der quasi schon irgendwie früh aus der ganzen Sache raus war, weil keiner kam, glaube ich, auf die Idee, sich freiwillig zu melden, wenn er nicht unbedingt irgendwo einen dieser Dienste ableisten wollte.
Hätte ich auch nicht gemacht. Also wenn da nichts gekommen wäre, hätte ich dann auch gedacht, ja, dann halt nicht.
Richtig, genau. Wobei du dann immer so ein bisschen der Gefahr ausgesetzt bist, okay, was ist, wenn sie dann irgendwann doch in irgendwelchen Akten finden, oh, guck mal, den haben wir ja noch gar nicht irgendwie angeschrieben und der ist noch gar nicht gemustert worden. Jetzt muss man ihn vielleicht doch noch ranholen. Aber der ist da auch tatsächlich drum herum gekommen. Der wurde wirklich nie angeschrieben und musste niemals in irgendeiner Form ja, Wehrdienst ableisten. Aber da habe ich gerade schon das Stichwort genannt, was danach kommt. Und zwar die Musterung ist, glaube ich, das Nächste, was man dann bekommt. Man bekommt irgendwann Post, wo man quasi vorgeladen wird, wo man mal ja, gemustert wird. Und das ist so eine Sache, also ich in meiner Erinnerung, ich hatte, sagen wir mal, ein bisschen Angst, Schrägstrich Respekt vor der Musterung. Und gefühlt ging es vielen ähnlich. War das bei dir auch so?
Angst nicht oder das, also man weiß halt nicht so genau, was da passiert. Man hört dann immer wieder von älteren Freunden oder so irgendwie so Geschichten oder so, wo da natürlich auch immer viel so Fabelzeug mit bei ist. Aber das war halt einfach, also ich wusste, egal ob ich jetzt Wehrdienst mache oder Zivildienst, also ich komme da nicht drum rum, so, ne? Also,
genau.
So. Es ist natürlich lustig, dass das halt, also aus meiner Stadt mussten halt alle zu diesem einen Kreisersatzamt. Das heißt, jeder Junge aus meiner Stufe war bei diesen gleichen Leuten da. Und das ist halt immer lustig, wenn man halt das eine Sekretärin kennt oder diesen einen Arzt halt. Ne?
Hm. Ja, aber ich finde, das eine, was du gerade gesagt hast, diese ganzen Mythen, die sich drum gerankt haben, daran erinnere ich mich auch. Also besonders viel Angst hatten gefühlt die Leute quasi vor der Untersuchung im Intimbereich irgendwie, weil da sich irgendwie doch zahlreiche Sachen irgendwie drüber erzählt wurden und so gefühlt, so, wenn ich jetzt so drauf zurückblicke, würde ich auch denken, okay, am Ende ist es auch nur eine ärztliche Untersuchung irgendwie und eigentlich ist man da wahrscheinlich dann mit 17, 18 noch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ein bisschen angespannter, als man es vielleicht jetzt irgendwie ist. Also ich vermute, wenn ich jetzt zur Musterung geladen werden würde, hätte ich vermutlich etwas weniger Angst, als ich es vielleicht damals gehabt hätte.
Das glaube ich auch. Ich glaube, das ist echt so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein jugendlichen Ding oder so. Also, aber das, also ich hatte keine Angst oder so, ich wusste das. Ist halt so und dann ist das so.
Weißt du noch, wie lange das bei dir gedauert hat mit der Musterung?
Das war ein Vormittag, dummerweise in den Sommerferien, deswegen habe ich da keinen Schulfrau für gekriegt. Also ich war insgesamt so einen knappen Vormittag da. Also ich, also mit Anreise und Abreise, das war irgendwie so eine Dreiviertelstunde Fahrt hin und zurück. Ja, mit ein bisschen Warten. Anderthalb Stunden oder so, 2 Stunden plus An- und Abfahrt. Hm. Ist ja so, dass also man wird erstmal gemustert natürlich, um zu gucken, ob man überhaupt körperlich fähig ist. Und wenn du dann direkt sagst, du möchtest verweigern, dann ist ja für dich das Thema Kreisersatzamt erstmal durch. Wenn du sagst, du möchtest zur Bundeswehr, dann kriegst du quasi nochmal so einen Einstellungstest. Der kommt dann quasi nochmal da hinten dran. Das heißt, man ist dann auf jeden Fall schon mal doppelt so lange als wenn man Wehrdienst leisten möchte, da, als wenn man direkt verweigern möchte.
Genau, das war es bei mir damals auch. Ich bin damals mit jemandem gemeinsam angereist, der halt auch aus meinem Abi-Jahrgang war. Der wollte halt, oder der hat sich halt die Bundeswehr auserwählt und ich wollte Zivildienst machen, habe das gleich gesagt. Ich konnte gehen, er durfte noch da bleiben und musste halt diesen Einstufungstest machen. Mhm. Und da musste ich jetzt mal fragen, da ich ja diesen Test nie gemacht habe, was macht man denn da konkret und für was ist man dann am Ende geeignet und für was ist man am Ende nicht geeignet? Also was kam denn bei dir so heraus und was musstest du denn tun, damit das für dich herauskam?
Also erstmal bei mir war das so, dass irgendwie der Typ, der dafür verantwortlich ist, nicht da war. Also ich musste tatsächlich, bin dann auch nach Hause gefahren, musste dann am anderen Tag nochmal wiederkommen. Und da lag tatsächlich das eine war dann im, was ich Sommer, also Juli oder so, und das andere war dann im April. Da habe ich dann auch ein bisschen gehofft, dass die mich halt vergessen. Haben sie natürlich nicht. Das ist im Grunde ja wie so ein allgemeiner Test irgendwie, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, aber für jemanden, der irgendwie ein Abitur anstrebt, waren das halt relativ simple Matheaufgaben, so ein paar, Geschicklichkeitsaufgaben, würde ich vielleicht sagen, also so, ne, so irgendwie, irgendwelche Quadrate anordnen, weißt du, sowas irgendwie, ne? Hm. Und ein paar, so Textaufgaben. Das war das. Und, habe ich dann gemacht und das war wohl auch ganz gut. Ich weiß nicht, wie das, also Ergebnis habe ich, glaube ich, nie bekommen, ob das jetzt irgendwie wie viel richtig oder falsch war. Danach kam dann halt so ein anderer, muss halt ins Büro und hat dann gesagt, ja, sie sind das und das können sie offenbar. Sie sind, also ich war T2, Musterungsgrad, kommen wir, glaube ich, auch nochmal zu, ne? Hm. Oder sollen wir das kurz einschieben? Also es gab halt...
Genau, vielleicht schieben wir das kurz ein, vielleicht erklärst du uns mal kurz, was diese Musterungsgrade sind.
Genau, also man wird quasi körperlich untersucht und dann werden dann alle Gebrechen, die man so hat, aufgelistet. Also, ne, keine Ahnung, Beckenschiefstand oder ungleich lange Beine oder Allergien oder, ne, oder keine Ahnung, irgendwelche chronischen Krankheiten, die man so hat.
Sich auch ein Klassiker, die Brille, die ist auch ein wichtiger Anhaltspunkt für den Musterungsgrad, den man maximal erreichen kann.
Genau, Brille, Größe auch.
Genau.
Ich bin zu klein, um T1 zu sein, weil ich für dieses Wachbataillon, das sind die Leute, die dann immer da am Flughafen stehen, wenn die Präsidenten kommen, da war ich zu klein für. Die sollten halt alle, müssen halt alle ungefähr die gleiche Größe haben. Dafür war ich dafür untauglich, tatsächlich. Das, genau, und dann gibt es halt so, also eins heißt halt, man kann alles machen und zwei dann weniger und drei dann halt noch weniger und danach gibt es, glaube ich, fünf, ne?
Vier, also eins, zwei, drei, fünf. Ich glaube, es gab da auch diverse Reformen. Also es gab mal, habe mal auf Wikipedia geschaut, T1 bis T7 irgendwie. Ja. Ich glaube, T4 war irgend sowas wie, irgendwas war vielleicht vorübergehend ausgemustert oder so. Oder muss irgendwie später nochmal untersucht werden, wenn du zum Beispiel mit einem gebrochenen Bein da angekommen bist, dann durftest du irgendwann nochmal hin. Dann haben sie gesagt, okay, Bein ist wieder ganz, jetzt kannst du irgendwie doch wieder hin. Ich weiß, bei mir war es so, T1 und T2 waren die einzigen, die noch eingezogen wurden. Alles, was da drunter war, wurde nicht mehr berücksichtigt.
Ah, okay, das war bei mir. Ich war, glaube ich, das Jahr danach haben das genau, also der Abi-Jahrgang danach, nach meinem Jahrgang, der hatte dann auch eben schon T3, war nicht mehr, also wurde nicht mehr eingezogen für zivilen oder Wehrdienst, genau. Aber ich war ET2, deswegen war das für mich vollkommen irrelevant. Genau, und dann, ne, wird man eben so eingestuft und dadurch ergeben sich dann, ich weiß nicht, wie es für ein Zivi ist, aber für die Bundeswehr eben, kann man einige Sachen machen oder aufgrund von irgendwelchen körperlichen Sachen darf man dann einige Sachen nicht machen. Hm. Ich durfte, wie gesagt, nicht ins Wachbataillon und nicht zu den Gebirgsjägern. Hm. Keine Ahnung, warum.
Aber man hat dir noch nicht sofort gesagt, wo es hingeht oder was für dich am meisten geeignet ist.
Doch, es gab dann nach diesem Eignungstest so ein Gespräch und dann haben die mir tatsächlich, ich weiß nicht, wie es bei anderen, also mir haben die dann halt so Vorschläge gemacht, so, ja, welche, erstmal so, zu welcher Truppengattung wollen Sie? Also Marine, Luftwaffe, Heer. Ich habe gesagt, auch Luftwaffe. Dann haben gesagt, ja, das und das. Also die haben halt quasi, es gab halt Kontingente für Wehrpflichtige, also in den und den Einheiten oder ne, gab es Platz für so und so viele Wehrpflichtige und das haben die dann quasi voll gemacht. So stelle ich mir das, glaube ich, war das so. Dann haben die gesagt, ach, ja, das klingt ganz gut. Was haben, ja, so Fernmelder bei der Luftwaffe. Gesagt, ja, das klingt gut, ist irgendwie... Mache ich.
Okay, weil bei mir war es so, oder bei Zivildienstleistungen ist es tatsächlich so, wenn du halt T1, T2 gemustert wirst, dann hast du halt die Möglichkeit, Zivildienst zu machen. Wenn du ausgemustert wirst, hattest du auch keine Möglichkeit, Zivildienst zu machen. Also es ist vielleicht mal wichtig zu betonen, dass du nicht, wenn du irgendwie ausgemustert wirst, sagst, okay, ich würde aber trotzdem gerne Zivildienst machen. Das ging nicht. Du musstest tatsächlich tauglich sein, damit du auch das machen darfst. Und da war es dann so, da kriegst du natürlich dann nichts vorgeschlagen und musst dir dann am Ende ja selbst was suchen und irgendwie klar machen, dass du irgendwo eine Stelle bekommst. Alternativ kriegst du auch im Notfall, falls du dir keine suchst, irgendeine zugewiesen, was den Nachteil natürlich hat, dass du dir dann nicht den Ort aussuchen kannst und unter Umständen am anderen Ende von Deutschland irgendwie gelandet wärst. Also so ziemlich alle, die ich kenne, die Zivildienst gemacht haben, haben sich auch dafür entschieden, selbst zu suchen, wo sie Zivildienst machen wollen und hatten halt quasi die große Wahlmöglichkeit zu gucken, wo es hingeht. Und wie ich das bei dir jetzt heraushöre, habt ihr ja auch zumindest ein bisschen Wahlmöglichkeit gehabt und musstet nicht irgendwie ja zwingend irgendwie dahin, wo dann gesagt wird, okay, hier ist noch Platz, ihr müsst da auf jeden Fall hin, weil wenn du dir die Luftwaffe quasi auswählen konntest, dann ist ja das fast schon ja ganz nett, dass man zumindest die Wahlmöglichkeit hatte.
Ja, also es waren sehr beschränkte Wahlmöglichkeiten, ne, eben, also wie gesagt, und dann innerhalb der Luftwaffe gab es dann so, glaube ich, so zwei, drei Sachen, die mir gesagt haben. So,
okay.
Da wusste ich aber auch nicht, wo das ist oder so. Das wusste ich dann auch erst in. Also er hat quasi erst gesagt, hier das und das und das. Und dann habe ich gesagt, oh ja, das klingt gut. Und hat dann gesagt, okay, dann kommen sie ne, halt nach Goslar beziehungsweise nach Bad Arolsen.
Dazu später mehr.
Genau.
Gut. Am Rande würde ich noch erwähnen, so ein paar Sachen, die auch möglich gewesen wären. Zum Beispiel habe ich einen Bekannten, der hat beim Technischen Hilfswerk seinen Ersatzdienst abgeleistet und das hat der quasi, ich glaube, 6 oder 7 Jahre parallel zum zur Schule und zum Studium gemacht und da quasi in diesen Jahren die Stunden angesammelt, die du auch brauchst, wenn du quasi diesen Grundwehrdienst ableisten würdest und dadurch quasi die Wehrpflicht erfüllt. Also das war theoretisch auch möglich, sodass du quasi was machen konntest, ohne Zeit zu verlieren, ohne irgendwie 9 Monate gebunden zu sein, wo du vielleicht gar nicht hin möchtest. Und dann gab es noch die Möglichkeit, die nicht legale Möglichkeit der Totalverweigerung, indem man einfach zum Beispiel alles ignoriert hat. Also ich habe da mich intensivst mal irgendwann eingelesen, so dass man reagiert einfach auf nichts, was das Kreiswehrersatzamt einem schreibt. Man geht einfach nirgendwo hin und man lässt sich eventuell von der Polizei abholen, eventuell auch nicht. Wurde tatsächlich mit Bewährungsstrafen oder Freiheitsstrafen hätte das bestraft werden können. In der Praxis ist das anscheinend aber weniger passiert. Also es ist selten gewesen, dass Leute quasi ins Gefängnis mussten, weil sie die Wehrpflicht komplett verweigert haben. Aber theoretisch war das möglich und Leute haben das auch gemacht. Also das konnte man, also man kam in der Form schwer drum herum, wenn man da irgendwie mal vielleicht, ja, dann, wenn man vielleicht einen falschen Sachbearbeiter hatte. Also da gibt es 1-2 Fälle, wo wirklich Leute dann in so einer Art, ja, zwangshaft gekommen sind mit dem Hintergrund, okay, ihr müsst da hin und wenn ihr das nicht macht, dann müssen wir euch halt festhalten.
Also ich weiß, dass das gibt und weiß, also dass es auch sicherlich vorgekommen ist. Also ich kenne persönlich niemanden, der das gemacht hat.
Ja, die meisten haben, glaube ich, einfach in den sauren Apfel gebissen und haben gesagt, ja gut, dann mache ich halt die Zeit irgendwie was und ja, bringe das halt irgendwie hinter mich, aber man wollte auch nicht vorbestraft aus dem Ding herausgehen, von daher ist das schon, ja, war das halt so. Ja. Gut, dann würde ich mal jetzt so ein bisschen auf unsere beiden Biografien genauer eingehen. Und jetzt könnten wir eigentlich eine Münze werfen, ob wir erst über den Zivildienst oder erst über den Bund reden wollen. Und da frage ich dich auch, was hast du denn Lust, was wollen wir denn zuerst bequatschen? Meine Biografie oder deine?
Meine kenne ich ja, deswegen würde ich dann halt gerne was von dir und deinem Zivilleben wissen.
Na gut, dann machen wir das doch so. Dann fangen wir mal mit dem Zivildienst an. Und da würde ich sagen, Feuer frei. Frag du mich doch mal was zum Zivildienst. Da du ja das auch nicht mitgemacht hast, kann ich dir vielleicht ein bisschen was erzählen, wie das damals so war.
Also ich weiß, dass man ja rechtlich erstmal zur Bundeswehr müsste oder gemusst hätte, aber der Zivildienst quasi die Ausnahme war, zumindest so in den 80er, 90er Jahren. Also es ist halt gewesen halt. Ne? Und man darf halt, steht aber auch im Grundgesetz, nicht zum Dienst an der Waffe gezwungen werden. Das heißt, du musst es ja irgendwie begründen, warum man dich nicht dahin zwingen darf. Das heißt, du hast einen Eintrag auf Kriegsdienstverweigerung wahrscheinlich gestellt.
Ganz genau. Also ich musste einen Kriegsdienstverweigerungsantrag stellen und den musste man damals tatsächlich schriftlich begründen. Man hat da, glaube ich, also als Vorgabe gehabt, dass man eine Seite schreiben muss, warum man nicht diesen Kriegsdienst antreten möchte. Also das ist, wie du gerade schon ein bisschen rausgestellt hast, man hatte nicht die Wahl, Zivildienst zu machen, sondern man hatte die Pflicht zu begründen, warum man halt nicht Kriegsdienst machen möchte und darüber dann die Möglichkeit gehabt, Zivildienst zu machen. Und ja, wie macht man das, wenn man so einen Antrag schreiben möchte? Auch schon damals hat man gegoogelt. Also 2006 gab es zwar noch nicht so viel Material im Internet, also es war da noch ein bisschen schwieriger irgendwie, gutes Zeug zu finden, aber man hat sich schon stark inspirieren lassen von anderen Leuten, die quasi ihre Kriegsdienstverweigerungsanträge hochgeladen haben, die durchgekommen sind und die hat man benutzt und hingeschickt und hat dann gehofft, also man hat natürlich ein bisschen abgewandelt, weil so blöd waren die wahrscheinlich auch nicht im Kreiswehrersatzamt, aber man hat da sich ein bisschen Mühe gemacht, was hingeschickt und hat dann irgendwann die erleichternde Post bekommen, ja, angenommen, du darfst Kriegsdienst verweigern, oder ich kenne auch Leute, die haben Post bekommen, wo drin stand, nee, nicht angenommen, bitte nochmal neu begründen. Also das ist tatsächlich auch immerhin passiert. Ja, genau, immer ein Grund, das nochmal neu begründen. Aber es ist halt schon damals so Schwachsinn in der Form gewesen, weil die wenigsten, also das, was du reinschreibst, trifft wahrscheinlich selten auf die Hauptgründe zu, warum du es nicht machst. Ich meine, klar, ich war schon auf gewisse Art und Weise pazifistisch eingestellt. Ist ja halt die Frage, wie fest deine Werte überhaupt sind, wenn du 18 bist. Aber ich war schon eher, sagen wir mal, friedensorientiert und konnte da schon so mich damit identifizieren, was ich da geschrieben habe. Aber normalerweise sind ja bei vielen die Gründe, warum du keinen Zivildienst machst, andere. Also du hast ja so als Hauptmotivation oft, okay, du willst dir vielleicht selbst aussuchen, an welchem Ort du irgendwie hinkommst. Du willst nicht dann irgendwie plötzlich von Brandenburg nach München jede Woche fahren müssen, weil da irgendwie deine Kaserne ist. Oder du, was bei mir ein Grund war, ich wollte mir auch nicht jeden Tag mich jeden Tag rasieren oder mir meine Haare kurz schneiden, weil ich damals extrem lange Haare hatte. Und das ist bei der Bundeswehr nicht unbedingt gerne gesehen. Und das waren so eher vielleicht die Gründe, die vielleicht eher im Vordergrund standen, als dass ich unbedingt dass es jetzt unbedingt das Kriegsding ist, auch wenn man Krieg natürlich immer eine sehr bedrohliche Sache ist, aber die wenigsten gehen ja zur Bundeswehr mit dem Hintergedanken, okay, da wird es auch mal im Krieg dazu kommen, dass man eingesetzt wird, weil das ist ja normalerweise nicht Teil der Grundausbildung.
Nee, und man muss auch, kurzer Einschub dazu, also es gab ja auch in Anführungsstrichen damals schon Auslandsansätze der Bundeswehr, also in Jugoslawien oder Afghanistan fing da gerade, beziehungsweise zwischen Musterung und Bundeswehr war die Bundeswehr dann auch in Afghanistan. Aber du musstest das, also du wurdest erstmal nicht ins Ausland geschickt als Wehrdienstleistender. Du hättest das quasi also selbstständig mit der Unterschrift besiegeln müssen, dass du ins Ausland geschickt werden dürftest für sowas.
Genau.
Also das wäre nie der Fall gewesen.
Genau. Deswegen die Angst vor Krieg war, glaube ich, tatsächlich bei vielen, die verweigert haben, eher im Hintergrund die Begründung dafür, dass man halt nicht zum Bund möchte, sondern es waren wirklich eher vielleicht die anderen Sachen, die einem irgendwie ja schmackhafter waren oder das kleinere Übel. Also letztendlich war es für mich auch im Kopf eher so nicht verschwendete Zeit, aber eher so Zeit, die dir erstmal aufgezwungen wird, die man sich dann irgendwie nicht unbedingt aussucht, aber für viele vielleicht auch das kleinere Übel und auch, was man nicht vernachlässigen darf, man hat als Zivildienstleistender tendenziell etwas mehr Geld bekommen, weil du hast...
Ja.
Genau, du kannst es sofort bestätigen, genau. Und du hast nämlich bei gewissen Punkten einfach, du wurdest bezahlt erstmal mit deinem gewissen Grundsold oder dein Grundgehalt, was du bekommen hast. Und dann, wenn du zum Beispiel nicht an der Betriebsstätte gegessen hast, hast du Tagessätze fürs Essen bekommen. Wenn du an der Betriebsstätte deine Wäsche nicht waschen konntest, was natürlich nirgendwo der Fall ist, dann hast du auch Geld für die Reinigung deiner Wäsche bekommen. Also das hat sich dann doch zu einem Betrag am Ende dann zusammensummiert, der sich dann schon quasi auf deiner Gehaltsabrechnung, wo du dachtest, okay, das ist, wenn du noch zu Hause wohnst, ein netter Betrag, den du erstmal zurücklegen kannst. Also ich konnte tatsächlich während des Zivildienstes sehr, sehr viel Geld sparen, weil ich halt recht viel Geld bekommen habe, weil gewaschen haben meine Eltern für mich. Und gegessen, ja gut, meine Eltern haben auch noch das Essen für mich quasi gemacht. Also ich konnte quasi zu Hause ja weiterleben wie bisher und konnte einiges an Geld sparen, was ich damals als Zivildienstleistender bekommen habe.
Und bei mir war es ja damals so, dass der Zivi einen Monat länger war einfach. Das heißt, man hat einfach ein Monatsgehalt mehr bekommen. Und das war dann halt so am Ende so 450 Euro oder so. Das ist ja auch irgendwie einfach, die man einfach mehr hat. Ne? Und man hat diesen ganzen Luxus wie zu Hause und das, ne? Das
genau.
Kommt dann noch hinzu.
Richtig.
Jetzt hast du gesagt, du warst zu Hause, hast zu Hause waschen lassen. Was hast du eigentlich gemacht als Zivi? Also in welchem Bereich warst du tätig?
Genau, also das Problem bei mir war so ein bisschen, also das Problem vielleicht allgemein ist, wenn du jung bist und dann bist du 18, 19 Jahre. Ich hatte damals, also bei mir war Abitur 13 Jahre lang, also man ist 13 Jahre lang zur Schule gegangen und hat dann irgendwann während der End-Abi-Zeit sich da mal eine Zivildienststelle gesucht. Und ich kam aus einer Gegend in Brandenburg, wo also gefühlt erstmal Internetrecherche nach Zivildienststellen war damals nicht irgendwie einfach gefühlt, weil viele hatten noch gefühlt keine Internetpräsenz, die irgendwie Zivildienstleister gesucht haben. Ich weiß gar nicht so recht, woher Leute irgendwie ihre Stellen gefunden haben. Ich habe das damals quasi so gelöst, dass ich einen Freund hatte, der im Abi-Jahrgang mit mir dabei war. Der hat eine Zivildienststelle bei einer Behindertenwerkstatt angetreten oder sich da eine gesucht. Und dann habe gesagt, okay, ja, machst du halt auch, gehst halt auch in die Behindertenwerkstatt. Klingt jetzt irgendwie nach einem Ding, was man machen kann, was in der Nähe war, weil es war halt nicht weit weg von meiner Heimatstadt, weil ich glaube, direkt in meiner Heimatstadt hätte ich nichts gefunden, aber um die Ecke in der nächsten Stadt war halt eine Behindertenwerkstatt, wo ich da halt dort als Fahrer eingesetzt wurde, der quasi morgens die behinderten Mitarbeiter abgeholt hat. Tagsüber hat man die bei der Arbeit betreut und am Nachmittag hat man die Leute dann wieder zurückgefahren. Das war so grob das, was meine Tätigkeit war, die ich mir gesucht habe.
Das war dann, also dann hast du ganz normal so von, was weiß ich, 7 bis 4 gearbeitet oder so?
Ach ja, jetzt, so grob, das, also, ich, ja, grob könnte ich das jetzt sagen, würde ich das bestätigen, aber es war, Gerade Fahrdienst und bei mir in der Gegend, wo ich das gemacht habe, bedeutete das verschiedene Aufstehzeiten. Je nachdem, welche Dörfer du abklappern musstest, musstest du teilweise 5.30 Uhr anfangen oder teilweise auch erst 8.30 Uhr. Also die Spanne von der Zeit, wann du anfangen musstest, war etwas größer. Also es war nicht so, dass man, sagen wir mal, jede Woche, ja, doch jede Woche hatte man quasi seinen Fahrplan, den man irgendwie dann hatte, aber es wurde so ein bisschen rotiert. Also es war nicht so, dass ich jede Woche dieselbe Tour gefahren bin, sondern man sollte auch fähig sein, andere Touren zu fahren, damit man natürlich auch andere Leute vertreten kann, damit man nicht immer irgendwie nur dieselbe macht. Wenn dann jemand irgendwie krank ausfällt, dann hat man dann ein Problem, weil derjenige gar nicht weiß, wo er langfahren soll. Aber ja, also es war dann auch von der Arbeitszeit, je nachdem, wie weit du fahren musst, das hat es auch geschwankt von wahrscheinlich 7 bis 10 Stunden irgendwie. Also es waren schon einigermaßen geregelte Arbeitszeiten. Also ich musste nicht am Wochenende arbeiten, ich musste nicht nachts arbeiten, aber mit variablen Startzeiten quasi.
Okay. Aber das nicht am Wochenende ist ja schon mal durchaus positiv. Also so gibt ja auch, oder keine Nachtschichten oder so. Ich meine, sowas genau. Gibt es ja auch so, irgendwelche Nachtwächterstellen im Krankenhaus oder so.
Genau, also das war auf alle Fälle auch einer der Gründe, warum ich mir das damals auch schmackhaft machen lassen habe, weil du halt wirklich verhältnismäßig angenehme Arbeitsbedingungen davon gehört hast, dass das, was also nicht irgendwie die Worst-Case-Sachen sind, wie du gerade schon meintest, halt Nachtschicht oder Wochenendarbeit, das wurde da ausgeschlossen und so ist dann die Wahl darauf gefallen.
Das heißt, du bist damit also mit dem Bulli durchs Brandenburger Land gefahren und hast quasi die Menschen quasi von zu Hause in eure Werkstatt da gebracht und zurückgebracht und halt darüber betreut. Wie war das so? Also wie hat dir das gefallen? Wie war das für dich dann aus der Schule in diesen, du warst ja wahrscheinlich in keiner inklusiven Schule oder so, nehme ich mal an, das hast dann wahrscheinlich auch da erstmal zum ersten Mal Menschen mit Behinderung mehrere Menschen mit Behinderung auf einmal so kennengelernt oder mit denen umzugehen müssen. Wie war das für dich?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also das ist tatsächlich wirklich was erstmal sehr, sehr anderes. Ich muss allerdings dazu sagen, tatsächlich hatte ich, zumindest in der Grundschule, hatten wir tatsächlich eine behinderte Mitschülerin. Also die Berührungsängste sind, glaube ich, sowieso erstmal da, aber sie waren vielleicht ein Stückchen kleiner, weil ich schon mal in meinem Leben im normalen Alltag tatsächlich schon mal mit behinderten Personen zu tun hatte. Aber na klar, wenn du erstmal ankommst, und ich erinnere mich auch mal an meinem ersten Tag, der war schon recht heftig, weil das Spektrum war doch recht breit, also von wirklich schwerst mehrfach behindert bis nur zu, wie ich fand, recht leichten geistigen Behinderungen, also wo du jetzt mal platt gesagt den Leuten das nicht angesehen hast. Also das war also erstmal ungewohnt, weil du kennst es halt nicht. Und man merkt natürlich da, wenn du da irgendwie mit der Zeit da arbeitest, dass natürlich die Berührungsängste und auch der Angst vor dem falschen Umgang, das nimmt natürlich ab. Also es ist wie so oft so eine Gewöhnungssache. Also irgendwann ist es dann auch nicht mehr so ungewöhnlich, dann mit bestimmten Leuten halt dann zu tun zu haben. Aber es stimmt schon, am Anfang war es erstmal eine große Herausforderung, damit erstmal klarzukommen, weil als junger Mensch ist man wächst unter Umständen sehr wohlbehütet auf, gerade in der brandenburgischen Provinz, da ist man dann auch erstmal erstaunt, wie viele Familien überhaupt mit diesem Schicksal zu kämpfen haben, dass die ein behindertes Kind oder dann auch dann irgendwann später auch dann im Erwachsenenalter auch noch das Kind irgendwie betreuen müssen. Also das ist erstmal, man wird ein Stück weit vielleicht ja gesetteter und bodenständiger und merkt, okay, wie das Schicksal manchmal vielleicht zuschlägt bei manchen Leuten. Von den Tätigkeiten war es schon, also eine zweite große Herausforderung war tatsächlich, dass mit dem Bulli fahren, irgendwie die Leute frühmorgens abzuholen und sich Wege zu merken, weil ich habe so retroperspektiv, würde ich sagen, es war vielleicht nicht die beste Idee, weil ich nicht unbedingt der beste Autofahrer bin. Also oder zumindest damals nicht unbedingt der beste Autofahrer war, das ist inzwischen vielleicht ein Stückchen besser geworden. Aber so als junger Mensch mit einem Bulli irgendwie über das brandenburgische Land zu fahren, ist vielleicht irgendwie nicht unbedingt das, was vielleicht zu meinen Stärken gehörte. Also es war schon so ein bisschen im Nachhinein vielleicht nicht unbedingt die weiseste Entscheidung, wobei vielleicht auch mir das die gewisse Fahrpraxis dann gebracht hat, die man sich dann vielleicht auch wünscht, dass man da ein bisschen routinierter wird. Aber das war schon keine kleine Herausforderung für mich.
Und man hat natürlich, also man fährt ja dann nicht alleine irgendwie durch. Man hat ja dann durchaus auch also Mitfahrer und die Verantwortung zu Mitfahrern einfach, ne? Also von den Mitfahrern.
Genau, richtig. Das ist genau. Du musst dann auch so immer ein Stückchen auf die Leute raufpassen, ob die auch, natürlich, ob die sich anschneiden. Du musst auch dann, je nachdem, wie aktiv die vielleicht auch sind, die auch vielleicht mal mahnen, dass die irgendwie nicht zu, ja, zu wild irgendwie, also zu wild irgendwie da rumhampeln oder irgendwie, also das kam da durchaus vor, dass das erstmal ja, also so für jemanden, der quasi kein gewohnter Autofahrer ist, das erstmal auch eine gewisse Umstellung war, weil man auch in der Regel der alleinige Fahrer war. Also man ist da irgendwie nicht irgendwie zu zweit unterwegs gewesen, sondern man ist da alleine gefahren und hat halt dann entsprechend, ja, nur Leute mitgenommen, für die man halt auch in dem Moment Verantwortung hatte, dass da auch alles vernünftig läuft.
War das ein großer Betrieb? Also warst du da der einzige Zivi oder du hast eben noch von deinem Kumpel gesprochen, der da, wart ihr da zeitgleich, ne?
Genau, wir waren zeitgleich da und es waren auch sehr, sehr viele andere Zivis da. Es waren auch einige, also auch immer wieder, also die Zivis waren größtenteils für die Fahrtätigkeiten dann, okay, die, sagen wir mal, die Hilfskräfte. Es gab auch festangestellte Fahrer dort und es gab auch sonst so für die Betreuung natürlich auch festangestellte Mitarbeiter, die dafür zuständig waren, aber es gab auch Praktikanten oder Leute, die irgendwie die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger machen und da auch entsprechend Pflichtpraktika irgendwie erfüllen mussten. Also das war von den, ich würde mal sagen, also es waren vielleicht so ein Phänomen, dass du so eine Einrichtung zumindest damals auch nur vernünftig unterhalten konntest, wenn du auch, sagen wir mal, in Anführungsstrichen billigere Arbeitskräfte hattest, wie Zivildienstleistende oder Praktikanten, weil die halt anders zu bezahlen sind als dann die Fachkräfte.
Ja gut. Ihr könnt jetzt böse sein und behaupten, so viel mehr verdienen gelernte Pfleger auch nicht.
Richtig, ja. Das könnte man sagen, aber das war schon am Ende, glaube ich, noch
ein
Unterschied. Ja, aber nee, ist richtig klar. Das ist, glaube ich, ein Job, der zum Teil auf jeden Fall deutlich zu gering bezahlt wird.
Ja, keine Frage. Hast du da mit den anderen Zivis, habt ihr da irgendwie so privat mal was gemacht? Oder gab es da irgendwie so einen Zivi-Zusammenhalt? Oder war das nicht so?
Ich würde eher so sagen, eher nicht so. Also das war irgendwie, weil wir auch nicht alle aus derselben Stadt kamen. Also wir sind auch quasi alle, das hat sich alles in dieser einen Stadt quasi so ein bisschen gebündelt und die Leute kamen auch von anderen Dörfern irgendwie aus der Umgebung. Das hat sich eher nicht so ergeben tatsächlich. Also es war eher so, gut, der eine Freund, den ich halt hatte, mit denen hat man sich da auch quasi abends dann öfters noch nach der Arbeit treffen können und austauschen können, wie schlimm oder wie gut der Arbeitstag doch wieder war. Aber generell war das eher so, unter den Zivis hat man, glaube ich, schon eher so zusammengehalten und wenn man so seine, sich, weiß nicht, über gewisse Sachen auskotzen wollte, die irgendwie auf der Arbeit schiefgelaufen sind, hat man das vielleicht eher mit denen gemacht als mit den Angestellten dort. Aber es war jetzt irgendwie nicht so, so eine Kameradschaftlichkeit, die man vielleicht bei der Bundeswehr erlebt hat. Da muss ich vielleicht nachher noch nachfragen.
Jein. Wahrscheinlich. Solche und solche. Ist dir irgendwas hängen geblieben? So irgend so ein Moment, wo du sagtest, also da denkst du immer noch dran, sei es jetzt in positiver oder negativer Hinsicht? Oder ist das irgendwie schon so weit weg, dass das irgendwie, ja, ich war Zivi und ja.
Also ich hatte schon ein bisschen Probleme, mich so zurückzuerinnern, was war da eigentlich damals so die ganze Zeit. Und ich weiß genau, dass negativ bei mir hängen geblieben ist, tatsächlich so ein bisschen die Arbeitszeiten. Also ich bin halt kein Frühaufsteher, also ich bin halt wirklich jemand, der eigentlich tendenziell lieber länger schläft und das frühe Anfangen, das war halt schon so ein bisschen... Es war schon ein bisschen hart für mich, also es ist irgendwie eher negativ hängen geblieben und dann halt so diverse Sachen halt, ich habe so, eine meiner Lieblingsgeschichten ist vielleicht, wie ich irgendwie eine Fahrtour mal, wurde mir einmal gezeigt und dann musste ich am nächsten Tag die selbst fahren und das war dann recht abenteuerlich, weil ich musste der war am Ende alleine übrig, der musste in irgendeinem Dorf abgesetzt werden und ich habe mich in diesem Dorf, also nicht im Dorfverfahren, aber ich bin irgendwo mal falsch abgebogen. Und bedauerlicherweise konnte mir der, den ich dann nach Hause bringen sollte, nicht vernünftig sagen, wo ich irgendwie hin musste. Und bin da dann irgendwann doch in einem Wald irgendwie gefahren, auf so einem Waldweg, der dann immer schmaler und schmaler und schmaler wurde. Und irgendwann dachte ich, oh Gott, hoffentlich komme ich hier nach raus. Und es war am Ende wirklich extrem zugewachsen, wo ich irgendwo lang gefahren bin und bin dann irgendwie quasi seitlich über einen Radweg wieder auf die Straße gekommen, weil ich habe gesehen, okay, also ich bin auf jeden Fall falsch lang gefahren. Also da durfte ich doch, glaube ich, gar nicht mehr langfahren und bin dann zum Glück irgendwie noch rausgekommen und konnte den am Ende auch noch heil irgendwie absetzen. Aber das ist so ein bisschen hängen geblieben als eine Geschichte, die wirklich, naja, die ein bisschen knapp war. Aber ich, ja. So knappe Geschichten haben mir auch andere, konnten auch andere Zivis erzählen. Ich erinnere mich an den einen, der hat von so einem Bulli den Tank mal fast leer gefahren. Der war irgendwie man weiß ja, wie, also durch die Fahrzeugpapiere, wie viel irgendwie in den Tank reinpasst. Und dann hat man sollte mal voll tanken und dann hat er gesehen, oh, voll getankt. Und es waren anscheinend noch 0,2 Liter irgendwie im Tank übrig. Also ist er wirklich quasi mit den allerletzten Tropfen irgendwie auf die Tankstelle gefahren. Also das sind so ganz, ganz lustige Geschichten, die dann irgendwie dann mal so passieren können. Und sonst, Ja, gibt es so. Ich überlege, was man noch erzählen kann. Also es gibt noch eine Geschichte von einem anderen, der ist mit einem, der hatte mit an Bord einen Autisten, der auch noch andere Einschränkungen hatte. Und der hat vermehrt gerne geschrien, wenn was Unvorhergesehenes passiert ist während des Autofahrens. Unvorhergesehen heißt zum Beispiel an der Ampel warten, weil wenn du normal fährst, das ist ganz normal. Und wenn der dann plötzlich anfängt zu schreien, weil das Auto steht, ist das problematisch. Und der hatte ein Zivi mal irgendwann so einen Auffahrunfall. Da ist ihm, glaube ich, jemand hinten raufgefahren und dann wurde die Polizei gerufen und man stand halt die ganze Zeit und der hat dann tatsächlich die ganze Zeit auch durchgeschrien. Und dann, als die Polizei kam, meinte er auch, ob wir das vielleicht recht schnell irgendwie hier alles klären können, weil man merkt, dass der eine, der hat da doch
Ja.
dann das nicht so gut vertragen und der wollte eigentlich ja, dass sich das quasi wieder normal verhält. Also, das sind so Geschichten, die da irgendwie
Ja.
dann manchmal passieren, aber die man, wo man dann auch irgendwie dann, wie gesagt, so ein bisschen anderen Blick auf viele Sachen wie bekommt, weil man dann sieht, dass, ja, wie gesagt, das Schicksal manchmal doch irgendwie, manchmal das, ja, ein bisschen anders mit jemandem meint.
Würdest du sagen im Nachhinein, dass das die richtige Entscheidung war? Also jetzt in Bezug auf das, was du letztendlich da gemacht hast in diese 9 Monate. Also unabhängig davon, dass es für dich klar war, nicht den Dienst einer Waffe zu leisten, aber
Also ich würde schon sagen, ich habe da viel für mich mitgenommen. Also habe ich glaube ich schon leicht durchblicken lassen, dass ich da so ein bisschen, dass man ein bisschen den Blick auf andere Sachen bekommt, dass man auch tatsächlich auch dieses, was sehr wichtig ist, diese Berührungsangst vor Leuten mit Behinderung, dass man das einfach abbaut. Weil ich glaube, das geht, glaube ich, vielen so, aber in allen möglichen Sachen, wenn irgendwas auf dich zukommt, was du nicht kennst, dann man kennt das ja selbst, man guckt irgendwie oft irgendwie hin, man guckt irgendwie zwei, dreimal hin, man ertappt sich selbst dabei, wie man unangenehm irgendwo vielleicht hinschaut und der andere das vielleicht auch irgendwie wahrnimmt und das möchte man ja eigentlich nicht. Und dass man so zumindest, also für mich das ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass ich das ein bisschen also locker sehe und da irgendwie jetzt keine Angst habe oder nicht irritiert bin, wenn da jemand in irgendeiner Form eine Behinderung hat. Und auch, dass man so ein bisschen den Umgang mit solchen Leuten, mit diesen Menschen irgendwie lernt. Also das hat mir in der Form schon irgendwie was gebracht. Also das ist schon wahrscheinlich eine gewisse, ja, wertvolle Erfahrung. Und klar würde ich, hätte ich heute sagen wir mal, die Wahl, das zu machen oder nicht zu machen, würde ich wahrscheinlich das nicht machen, weil das niemals eine Sache ist, die ich in meinem Job machen würde und da vielleicht zu opportunistisch bin und denke, okay, ich möchte eigentlich lieber in dem vorankommen, was ich irgendwie gerne mache und wo ich irgendwie auch meine jobliche Leidenschaft sehe. Aber so das mal irgendwie da so gesehen zu haben, das hat mich also auf gar keinen Fall negativ geprägt. Also es hat dann schon, also ich würde sagen, bei mir überwiegen wahrscheinlich dann eher die Vor- als die Nachteile, auch im jeden Fall im Vergleich zur Bundeswehr. Aber ja, wahrscheinlich, wenn ich es nochmal machen können dürfte, würde ich es wahrscheinlich nicht nochmal machen, aber das ist dann eher so eine persönliche Einstellung, die man dann irgendwie so dahinter wahrscheinlich hat.
Also du würdest dann, also wenn jetzt quasi jetzt, also wie es ja jetzt ist, man kann ja ein freiwilliges soziales Jahr machen, was ja, ich sag mal, analog zum Zivi ist oder so, also auch wenn man, ne, ja nicht Bundeswehr oder Zivi machen müsste, das würdest du dann nicht machen, weil du sagst, ne, das ist, ne, also du warst froh, in Anführungsstrichen gezwungen zu werden, weil dann hast du das gemacht, das war auch okay so, aber dieses eine Jahr jetzt, dem ich betreibe mal in Anführungsstrichen Opfern, das würdest du dann nicht, aber die Wahl Bund oder Zivi wäre für dich auf jeden Fall auch wieder Zivi, oder?
Genau, auf jeden Fall. Und ich glaube tatsächlich, würden immer noch dieselben Gründe im Vordergrund stehen. Ich würde mich ungerne beim Bund jeden Tag rasieren wollen und mein Bart pflegen. Und ich möchte auch nicht, dass mir vielleicht jemand vorschreibt, wie mein Bett zu machen ist. Aber das muss man gleich mal erklären, ob das wirklich so ist. Ja, nee, aber sonst hast du es gut zusammengefasst. Also ich würde tatsächlich, wenn ich gezwungen werden müsste, dann das genauso nochmal machen und sonst aber halt aus quasi persönlichen Gründen sagen, wenn ich die freiwillige Wahl hätte, FSJ oder Bundesfreiwilligendienst, würde ich das nicht nochmal machen. Genau, und dann würde ich sagen, sind wir doch eigentlich recht gut durch mit dem Zivildienst, oder?
Ja, ich glaube schon. Oder hast du noch irgendwas zu ergänzen, was mir ignorantem Zivildienstverweigerer noch irgendwie was noch irgendwie wissen müsste?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe recht allumfassend erklärt, wie das so abläuft. Und ich hoffe, jeder, der es nicht mitgemacht hat, kann sich jetzt einigermaßen ein Bild machen und vorstellen, was unter Umständen auf einem zukommen kann. Weil da ist ja das Ding. Ich glaube, da sind die Geschichten, die erzählt werden können, sehr, sehr individuell, weil viele Leute ganz, ganz woanders ihren Zivildienst gemacht haben. Nicht mal unbedingt in so einem, es gibt auch teilweise gefühlt so Verwaltungs-Zivildienstleistende, die quasi nicht im Ansatz was mit Menschen zu tun hatten. Also da ist das Spektrum sehr, sehr breit. Aber da kann ich auch wenig zu erzählen. Da muss man vielleicht nochmal ein Zivi-Zweitprojekt machen. Gut, und dann würde ich sagen, gehen wir mal einfach zur Bundeswehr über. Oder was meinst du?
Ja, dann sprechen wir mal über die Bundeswehr, beziehungsweise meine Bundeswehrzeit.
Genau, und da ist doch die erste Frage, warum, wieso, weshalb, wie konntest du das nur tun und warum hast du nicht den Weg wie ich gewählt und den Kriegsdienst verweigert?
Diese Frage hat mir so ziemlich jeder gestellt, mit dem ich damals, also als 18-, 19-Jähriger zu tun hatte, kannte. Alle. Für mich war eigentlich immer klar, dass ich Wehrdienst leiste. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe gedacht, so, ich will das machen. Und so im Nachhinein wahrscheinlich, weil es für mich die größte Herausforderung war. Denn diese ganzen Annehmlichkeiten, die du eben beschrieben hast, wie Bart wachsen lassen und Haare nicht schneiden und zu Hause wohnen und sowas, ne? Das ist ja dann alles weggefallen, zumindest dann erstmal, also zu großen Teilen in der Grundausbildung. Und das wollte ich irgendwie nicht. Und ich habe gedacht, das ist irgendwie, ich muss oder ich will mich jetzt einfach mal so fordern oder mich fordern lassen einfach durch eine sicherlich körperlich anstrengende Situation und auch eine psychisch anstrengende Situation, als wenn ich jetzt, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber wenn ich jetzt irgendwie im Fahrbüro am Empfang sitze. Fun Fact, so eine Zivi-Stelle wurde tatsächlich zu meiner Zeit damals angeboten in meiner Heimatstadt. deswegen habe ich das gemacht und auch ich hatte in der Oberstufe sehr lange Haare. Man hätte nicht drauf, oder auch von meinem Wesen und ich war Messdiener und Kirchengemeinde und so. Ich war durchaus, habe alle Klischees des Zivildienstleistenden erfüllt, aber habe eben dann nicht verweigert, weil ich dachte so, nee, ich muss einfach mal raus und was anderes machen. Deswegen habe ich keinen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt, obwohl ich das sicherlich guten Gewissens hätte machen können.
Okay, dann hast du also keinen Antrag gestellt. Und was passiert dann? Also ich habe in meinem Kopf, bekommst du einfach irgendwann Post. Und jetzt frage ich dich, was, falls das so ist, was steht dann in dieser Post dann drin?
Das ist eine sehr, sehr eine Einladung, die man nicht ablehnen kann. Den Einberufungsbescheid habe ich dann bekommen an meinem vorletzten Schultag. Da kam ich irgendwie in die Freistunde, war zu Hause und das ist so ein Brief halt, so mit einem Siegel und so, also wieder wie bei dir ausgesehen haben, so mit einem Briefkopf und hochoffiziell und so und einschreiben, was man dann persönlich unterschreiben muss und dass es auch ja angekommen ist, dass man nicht sagen kann, ich nicht bekommen, ich gehe nicht zur Bundeswehr. Das war ein dicker Brief, so mehrere Seiten, da stand da im Grunde, ja, hier, Herr Sprenger, so und so, finden Sie sich am 1. Juli in der, im Fliegerhorst Goslar in der Marienburger Straße 100 in Goslar ein, bis 12 Uhr oder so. Wenn Sie Fragen haben, hier ist die Nummer vom Kreiswehrersatzamt oder so.
Und jetzt ganz platt gefragt, das hast du dann wahrscheinlich auch am Ende getan.
Genau, also ich bin am 1. Juli, also man kriegt, also war auch, also ich bin in Lippstadt aufgewachsen, das sind bis Goslar 200 und Kilometer oder, also 200 Kilometer, aber ohne Autobahn, weil das quer durchs Land ist, also sehr, sehr weit weg. Man kriegt aber auch noch so ein Ticket direkt mit, da kann man dann zum Bahnschalter gehen und sagen, hier, der Bund bezahlt, gib mir eine Fahrkarte. Und dann fährt man da morgens am 1. Juli, was also der Standardstichtag so für Abiturienten, Fachabiturienten ist, im Sommer mit ganz vielen anderen jungen Menschen Zug zur Bundeswehr. Und da steigen dann irgendwann Leute ein und Leute aus. Und tatsächlich aus meinem Abi-Jahrgang und aus einem anderen Gymnasium in meiner Stadt waren dann auch viele Menschen dabei, die ich dann so kannte. Und dann sind wir da hingefahren und natürlich noch in Zivilklamotten und mit so einer ganz normalen Reisetasche irgendwie und man weiß gar nicht so richtig, was jetzt passieren wird. Man kommt da hin und kann sich das alles irgendwie nicht so vorstellen, wie das genau so ist. Und plötzlich ist man dann irgendwie in so einer anderen Welt.
Und Bevor du über die andere Welt erzählst, du hast gerade die Tasche erwähnt, die du mitgenommen hast. Was packt man denn da ein? Also kriegt man irgendwie in dem Brief mitgeteilt, hier bringen Sie sich bitte eine Zahnbürste und Duschgel mit und zwei frische T-Shirts oder also weiß man, was man sich mitzubringen hat? Also ich kann mir das gerade nicht vorstellen, wie mit welchem Gepäck ich da anreisen würde.
Nee, du weißt ja, dass du auf jeden Fall erstmal eine Woche, also war dann auch, der 1.7. war dann auch ein Montag, das heißt, man ist auf jeden Fall die ganze Woche weg. Eine Grundausbildung, abends nach Hause, zu Hause schlafen, gibt's nicht. Das heißt, ich bin auf Fuß auf jeden Fall, ich bin 4 Tage bis Freitag weg. Das heißt, so für abends dann nach der, oder irgendwann, wenn dann mal Dienstschluss ist, irgendwie Privatklamotten oder, was man so mitnehmen will. Man kann so ein Buch mitnehmen oder damals irgendwie die ersten MD-Player. Ich hatte noch einen MD-Player, wenn du oder die Zuhörer das noch kennen, ein MD-Player. Das gab's vor dem MP3-Player, gab's MD-Player. Oder halt dann Sportschuhe oder so. Also, man darf private Sportschuhe tragen oder wenn du irgendwie Privatsport machen willst oder sowas irgendwie, ne? Oder halt dann, ja, wie gesagt, Kulturbeutel und Schlafanzug und im Grunde packst du das ein, was du einpackst, wenn du ins Krankenhaus fährst. So, wenn du weißt, du bist ein paar, ja. Ne? Also so für den privaten Gebrauch so Sachen, aber alles andere für den Anführungsstrichen dienstlichen Gebrauch, das kriegst du halt alles.
Okay. Und dann kommst du da an und dann ist da irgendwo eine Empfangsdame wahrscheinlich nicht oder vielleicht doch, sondern ich weiß gar nicht, wie wird man da empfangen? Also ist da irgendwer, der dann irgendwie an der Rezeption ist und sagt, hier, Rekrut, bla bla bla, jetzt gehen Sie da und dahin? Oder erklär mal so, wie läuft denn der erste Tag ab?
Also im Grunde ist es so, also es war damals so, ich weiß nicht, wie es heute ist, dass quasi bei der Luftwaffe es so war, dass die Grundausbildung gebündelt ist. Das heißt, in der Kaserne, wo ich war, wurde auch nur Grundausbildung gemacht. Da war keine andere Truppe, die irgendwie was macht, sondern wirklich nur Ausbildung. Und das war halt eine Kaserne mit 5 Kompanien. An Kompanien sind ungefähr 100 Rekruten, also hat man dann 100, also 500 Grundauszubildende plus halt das ganze, die ganzen Zeitsoldaten und so, die dann halt, ne, und Personal und Küchendecks und so. Und deswegen kommt man da hin und dann hat man dann einen Zettel, wo drauf steht, zu welcher Kompanie man musste. Und dann sagst du, ja, welche Dings und so, und dann guckst du auf den Zettel, sagst du, ich war in der 10., dann sagst du, ja, 10. Kompanie, dann stellt man sich da so hin und dann, also wir wurden mit dem Bus vom Bahnhof da hingefahren und dann standen wir da auf so einem Platz und ja, 10., okay, und dann waren irgendwie so 50 Leute da zusammen oder keine Ahnung was, die wurden dann da rübergeschickt und dann kommst du da an und dann, ja, gehen sie erstmal in den Raum, da wird denen gleich was erzählt und so und dann wird dann geguckt, dass du der bist, der du da bist, also muss ich das ausweisen, dann wird der Einberufungsbescheid wird quasi quittiert, ne? Dass dann halt auch beim Amt alle wissen, dass du wirklich da bist und eben nicht fahnenflüchtig bist. Und das Erste war dann schon die Frage, also der Zivildienst ist sicherlich verwaltungstechnisch super, aber die Bundeswehr ist echt nochmal eine Nummer geiler. Das Erste, was gefragt wurde, ob man eigene Unterwäsche tragen möchte, das ist ja eben gesagt, dass man Geld kriegt, wenn man eben die eigenen Klamotten quasi abnutzt oder benutzt. Ne? Und Unterwäsche ist halt was Privates und die Bundeswehr stellt hier Unterwäsche. Es sei denn, du sagst, nee, ich will meine eigene Unterwäsche tragen, dann hast du 50 Mark, damals dann gerade 25 Euro, was ist das, 60 oder so, ausgezahlt, in bar ausgezahlt bekommen, wenn du deine eigene Unterwäsche trägst. Und das war so das Skurrilste an diesem Tag. Einfach, wo ich denke, so, okay, ich bin zu einer Bundeswehr, jetzt erstmal fragen die mich, ob ich eigene Unterwäsche tragen will.
Und ich muss jetzt sofort wissen, was hast du gesagt, ja oder nein?
Ich habe die Bundeswehrunterwäsche benommen. Das war mir völlig egal. Und das war wirklich so geile Feinripp-Unterwäsche. Also wirklich, wie man sich das vorstellt, das waren so 5 Schlüpper, Feinripp-Schlüpper, weiß, Tidy-Whities. Und, glaube ich, 2 Unterhemden so. Ne? Ohne Ärmel und 2 mit Ärmel. Die Unterhemden habe ich nie getragen. Ich habe die nachher verschenkt. Und die Schlüpper, ja, die habe ich 1-2 Mal getragen. So, ich dachte mir, wenn ich irgendwie da im Gelände bin, dann kann ich irgendwie die Schlüpper voll machen im Sinne von voll schwitzen. Ich habe mir nie vor Angst in die Hose gemacht, um sowas zu Protokoll zu geben. Und danach habe ich die halt weggeschmissen. Also,
okay.
Ist halt, ja. Oder ich hätte natürlich auch 25 Euro nehmen können, aber ja, das war mir dann echt egal.
Würdest du dich nochmal so entscheiden?
Nee, ich glaube, jetzt würde ich das Geld nehmen oder so. Aber man muss auch sagen, diese Hosen, die waren schon, also für Boxershorts waren die schon sehr eng geschnitten. Also da war jetzt, also enge Unterwäsche böte sich da allein schon aus Platzgründen schon an. Das war so, also die sind durchaus, jetzt so die Skinny Genification war damals durch, also zumindest im zwischen Knie und Bund weite durchaus gegeben. Also nicht so mega baggy, auch wenn das vielleicht manchmal so ein bisschen aussah durch diese breiten Taschen an der Seite.
Okay.
Genau, gut. Und dann waren wir da alle. Genau, und dann, ja, wir waren ja so 100 Leute ungefähr, ne? Wir sind 100 Leute in der Kompanie, dann grob 100, dann wurde das quasi nochmal gesplittet in zwei Züge, also dann, ne, halt die Hälfte ungefähr. Das wurde einfach alphabetisch gesplittet, also A bis M ist Zug 1, M bis Z ist Zug 2. Und dann wurden halt grob erstmal so Einleitungen erzählt. So, Sie sind jetzt bei der Bundeswehr, hier gelten andere Regeln, Sie haben das und das zu tun, Sie haben das und das nicht zu tun und wecken es dann und dann. Also, und dann kriegt man erstmal wirklich so eine Einführung, ne? Also, dass man wirklich erzählt, ist so, ne, wie das hier alles ist und so ein paar Sachen wurden dann auch so durchaus dann, wie ich finde, etwas übertrieben laut formuliert von den Ausbildern. Das ist jetzt nicht so klischeemäßig, wie man sich das jetzt bei Full Metal Jacket vorstellt oder vielleicht wie in Police Academy Filmen oder so. Aber die wollen halt am Anfang schon zeigen, so pass mal auf, ihr, ne, hier ist, haben wir das Sagen und ihr nicht. Genau, und der erste Tag lief dann so ab, dann kriegst du irgendwie eine Stube und das ist dann, ne, also Stube, das heißt Stube, also ein Zimmer da in so einer Kaserne und das wird dann auch gnadenlos zugeteilt. Ne, 4-Mann-Stube sind halt 4-Mann drin und mit den 4 oder anderen 3 Leuten musst du dann 3 Monate zusammenwohnen und das funktioniert dann auch gut, tatsächlich, weil es muss funktionieren, weil wenn du dich mit den Leuten schon streitest, dann macht es überhaupt keinen Spaß und das hat gut funktioniert, tatsächlich.
Okay, und dann, wie, ich kann mir jetzt so grob vielleicht diesen ersten Tag vorstellen, Einführung, du kommst erstmal an, alles entspannt und wie geht es dann am zweiten Tag los? Steht man dann früh morgens um 6.30 Uhr mit Kampfmontur im Flur und wird auf Anwesenheit überprüft und dann geht's los? Oder wann fängt es dann an, quasi sportlich, körperlich zu werden und wann wirst du vielleicht doch mal angeschrien?
Grundsätzlich angeschrien wird man, wenn man etwas falsch macht. Der zweite, wir waren um 5 Uhr wurden wir geweckt. Tatsächlich war das so ein bisschen gestaffelt, damit halt nicht alle Rekruten zur gleichen Zeit im Frühstückssaal sitzen. Wir haben halt um 5, also wir waren auch die frühesten, die aufgestanden sind. Also in Kampfmontur standen wir doch nicht. Du hast halt unfassbar viel Zeug bekommen. Also es gibt da halt diesen Sportanzug. Ich weiß nicht, ob einige das kennen. Das ist dieser hellblaue, dunkelblaue Sweater-Sportanzug, der auch durchaus zur WM 1974 sehr modisch gewesen wäre. Dieses Grünzeug, dieser Feldanzug, den haben wir erst 1-2 Tage später bekommen. Also es gibt halt diese Standortverwaltung, die haben das ganze Material und dann wirst du das durchgeschleift mit dem ganzen Zug irgendwann und kriegst dann eben die ganzen Sachen. Heißt denen das Grünzeug, das Sportzeug, die Ausgehuniform, dann diverse Schuhe, Jacken, Taschentücher, Handschuhe, was man, dieses ganzen Spind vor, Helm, ne, was man so kriegt. Und genau, das war halt die ersten Tage, wann halt wirklich dann so ankommen, ausgestattet werden und dann gab es eben auch schon so erste, ja, so Seminare oder Unterrichtsseminare, so was ist überhaupt die Bundeswehr, wie funktioniert das überhaupt, warum ist der Mensch, der dieses komische Zeichen auf der Schulter hat, warum ist der wichtiger als man selbst, also ne, so Unterrichtseinheiten zu Vorgesetzten oder zu rechtlichen Situationen, also mit welchem Recht, gibt es die Bundeswehr überhaupt, ne? Also was ist die Legitimation der Bundeswehr, was darf die und was darf die nicht. Ne, solche, das gab es halt immer mal wieder. Ne? Und irgendwann, dann lernst du auch so Quatsch wie rhythmisch marschieren und vernünftig grüßen. Das muss ja auch, ist dann immer eine gewisse Etikette einfach auch, eine gewisse, so, ne, so ein militärisches, ne, so ein Zack irgendwie, dass das irgendwie alles schön aussieht und so. Unser Formaldienst heißt das, wo man dann irgendwie, ne, solche Sachen machen muss und das gibt es genau am Anfang halt sehr viel, weil man das eben überhaupt nicht kennt und das ist auch komplett anders. Und aber klar, das Antreten morgens, genau, man wird da zärtlich geweckt, das wird dann so durch den Flur gerufen, das klappt dann auch und irgendwann steht dann einer drin und macht das Licht an. Das ist jetzt nicht so Klischee, so Tür auf und brüllen, 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 sondern das ist relativ human gewesen bei mir oder bei uns. Es gibt ja so das Klischee, dass die Luftwaffe immer so ein bisschen legerer ist als zum Beispiel das Heer. Kann ich jetzt, weiß ich nicht, ob das so ist, aber ich hatte zumindest nicht das Gefühl, dass da nur so, ne, so diese Brüllklischees, Drill Sergeant mäßig, das war bei uns nicht so. Und ja, dann tritt man halt morgens an und dann wird halt geguckt, so, wer ist alles da, wer nicht da, oder wenn man halt sich krank melden möchte oder wenn man krank ist, dann muss man halt sein Sportzeug sich anziehen, ganz wichtig, und dann geht man halt zu seinem Kompanie-Dings da und sagt, hier, ich bin krank, und dann wird man quasi zum Arzt geschickt und der sagt dann, ja, sie sind krank oder nein, sie sind nicht krank. Genau, und das ist im Grunde ist jeder Tag genauso. Und dann, also der Anfang erstmal, und dann frühstückst du halt und dann machst du Stube so ein bisschen sauber, dann wird geguckt, ob die Stube auch sauber ist. Dann machst du dein Bett natürlich, da bist du ganz heiß drauf, das zu wissen, ne? Und dann erzähle ich gleich was zu. Und dann gibt es halt so verschiedene Sachen, wie gesagt, dann gibt es Unterrichte oder halt dann so, klar, du lernst erstmal so, lernst halt Waffen kennen, du gehst vielleicht auch mal raus, du machst Sport, du machst halt sonst irgendwie, ne, so Sachen halt.
Genau. Erzähl mal erstmal was zum Bett und dann habe ich noch eine weitere Frage.
Okay. Also das waren, also die Kaserne ist wie fast alle Kasernen in Deutschland ja in den 1930er Jahren gebaut worden. Und die Einrichtung ist nicht ganz so alt, aber fast gefühlt. Also es waren halt so fiese alte Stockbetten. Ich habe zum Glück oben geschlafen. Und man als Decke hatten wir quasi so eine Wolldecke mit Bezug. Mit weißem Bezug. Und wurden dann immer auf so eine ganz spezielle Weise, wurde das der Bettenbau, das heißt wirklich so gemacht, die muss halt quasi so, also rechteckig gefaltet werden, die Decke, dass die halt ein bisschen schmaler ist als die Matratze und dann quasi so eckig über das Kissen gelegt werden. Ne? Also dass man quasi, weißt du, also das Kissen liegt unter der Decke, aber die Decke geht quasi nicht so ein fließender Übergang, dass es so ein bisschen schräg ist, sondern eckig, dass man schöne rechte Winkel hat. Die Bundeswehr liebt rechte Winkel. Hm. So, und das wurde dann auch kontrolliert. Das ist natürlich vollkommen bescheuert, aber man macht den Spaß halt mit und dann, ja, in den ersten zwei Tagen kommt jetzt sowas wie, ja, nicht hier, Bettenbau, blablabla, und irgendwann hatte ich das, also wenn man dann sich ein bisschen Mühe gibt, dann ist das auch egal.
Okay, gut. Und dann habt ihr, also wir sind noch so ein bisschen in der Grundausbildung, das sind die ersten 3 Monate soweit, genau. Das irgendwie noch nicht, soweit wir es noch nicht erwähnt haben. Und wie sieht es dann mit den sportlichen Übungen aus, die ihr da die ganze Zeit macht? Also ist das sowas für einen, sagen wir, normal sportlichen 18-, 19-Jährigen locker zu machen oder ist das schon so, dass es recht knackig wird oder immer knackiger wird und immer anstrengender, da irgendwie klarzukommen?
Also der Sport an sich, das ist das ist wie Schulsport so ein bisschen, ne? Also du hast natürlich, klar, junge, fitte Leute, alles Jungs. Also bei mir gab es keine Frauen in der Kompanie. Weil Frauen sind ja grundsätzlich Zeitsoldaten, keine Wehrpflichtige. Das heißt, die sind freiwillig da und bleiben dann auch länger. Und die wurden quasi gesondert, also nicht gesondert im Sinne von nur Frauen, sondern in einer Kompanie in der Kaserne waren dann halt nur Zeitsoldaten und da waren halt Frauen und Männer. Und bei uns waren halt dann nur Männer, logischerweise, also nur Wehrpflichtige. Und da hat man dann so Sport gemacht, dann ist man mal laufen gegangen, dann hat man mal Fußball gespielt, dann hat man mal Basketball gespielt oder so, ne? Das war also der normale Sport, aber du hast natürlich dann auch, diese klassischen Bilder, die man so kennt, wo man so komplett in Montur mit Gewehr und Helm und so über so einen Parcours sich bewegt, ne? Das gab es natürlich auch und das ist einfach aufgrund der Sachen, die man so anhat und mitschleppt, einfach schon sehr viel anstrengender als jetzt so ein normaler Dauerlauf oder so, ne? Und klar, es gab natürlich Leute, die waren fitter und es gab Leute, die waren nicht so fit. Aber das war jetzt, ich hatte nicht das Gefühl, dass da Unmögliches verlangt wird. Also es ist jetzt nicht so, so Einzelkämpferausbildung und nichts zu essen kriegen und ne? Also da wird auch schon drauf geachtet oder so, ne? Also da wird jetzt keiner irgendwie, man wird natürlich gefordert, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass da jetzt jemand getriezt wird, bis er quasi nicht mehr kann.
Und hast man dann in den ersten 3 Monaten schon in der Grundausbildung was zu seinem quasi späteren Einsatzgebiet gelernt? Weil du meintest ja, du warst bei der Luftwaffe, also war da schon irgendwie ein Fokus drauf oder habt ihr quasi dasselbe gemacht in der Grundausbildung, was die anderen Soldaten auch gemacht haben?
Nee, also bei der Luftwaffe ist die Grundausbildung gleich. Ne? Okay. Das ist komplett, also für alle gleich. Du machst, ne, du lernst halt marschieren, blablabla, schießen und diese grob, ne, diese Sachen so, das heißt dann Ausbildung zum Luftwaffensicherungssoldaten. Das ist gleich, egal ob du nachher LKW fährst oder Flugzeuge belädst oder wie ich beim Flugabwehrraketenschwader warst. Das ist egal. Ne? Also das ist gleich, weil es gibt halt so gewisse Anforderungen, die halt erfüllt werden müssen. Und das, das macht jeder in der Luftwaffe gleich. Ich glaube, beim Heer ist es anders, weil die da auch wirklich diese Grundausbildung nicht nicht zentralisiert haben, sondern dass du dann wirklich auch in der Einheit deine Grundausbildung machst, wo du später dann eben auch bist nach der Grundausbildung.
Okay, aber die Spezialisierung, die findet dann tatsächlich in der, ja, in der, was, wie heißt das Ding nach der Grundausbildung?
Das habe ich tatsächlich, ja, das habe ich tatsächlich auch überlegt. Es ist dann die Stammdienststelle oder so, ich weiß es gar nicht. Truppenverwendung.
Okay, dann sagen wir einfach, das richtige Handwerk, was du lernen sollst, lernst du halt nach der Grundausbildung erst kennen. Und in der Grundausbildung wird quasi die Grundlage gelegt.
Genau, genau. Aber ich wusste natürlich schon, wo ich hinkommen würde und habe dann da nochmal speziell so eine dreiwöchige, in Anführungsstrichen, Ausbildung gemacht, um halt das dann zu können, was ich letztendlich können muss.
Okay. Wie lief das denn? Also dann irgendwann sind diese 3 Monate um und wann weiß man denn, wo es danach angeht? Weil wie ich das in Erinnerung habe, mussten die Leute dann immer nochmal ihren Standort wechseln.
Genau, also das bei der Luftwaffe muss man eigentlich immer den Standort wechseln, weil eben an der Kaserne nur Grundausbildung gemacht wurde. Ich hätte auch da bleiben können, also die haben natürlich auch Verwendung für Ausbilder, ne? Wollte ich aber nicht. Hatte schon durchaus Tendenz, in der Nähe meiner Heimat stationiert zu werden. Und ich wusste halt, zu welcher Truppengattung ich komme, also zu welcher Einheit ich kommen würde. Und wie gesagt, das ist dann Bad Arolsen gewesen. Das ist, ich weiß nicht, wer das kennt, das ist in Nordwesthessen. Das ist relativ nah an NRW. Das ist ein Standort, den es jetzt auch nicht mehr gibt, soweit ich weiß. Wie es, glaube ich, alle meine Standorte nicht mehr gibt. Wäre ich dann hingekommen, aber es, sagen wir mal so, wenn man Leute kennt, die Leute kennen, dann kommt man auch dahin, wo man hin möchte. Und deswegen war ich nicht in Bad Arolsen, sondern in Möhnesee-Echtrop, das ist noch etwas näher an meiner Heimat gewesen. Und da, also das war die gleiche Verwendung, aber allerdings in einem in einer Kaserne, die näher an zu Hause war, weswegen ich auch, wie du, in den Genuss kamst, mir das Abendessen in Geld auszahlen zu können. Das konnte ich dann nach Antragstellung konnte ich das dann machen.
Konntest du da dann quasi zu Hause schlafen und am abends nach Hause fahren?
Genau, okay. Nach der Grundausbildung habe ich zu Hause geschlafen. Genau.
Aber Mensch, das ist tatsächlich Luxus, der ist wahrscheinlich nicht vielen vergönnt gewesen.
Also man versucht das schon irgendwie, dass man so in die Nähe kommt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass nach der Grundausbildung da in Möhnesee, dass da viele aus der Gegend einfach waren. Also aus der Gegend würde ich sagen, so Umkreis von 35 Kilometern. Also bei mir waren es knapp 30 oder so, 25 Kilometer war es bei mir. Dass da viele auch da waren. Aber ich hatte natürlich ein Bett da stehen. Also ich hätte auch theoretisch komplett da bleiben können. Da ist zwar, außer, da ist zwar nichts. Also eine Eissporthalle gibt es da, aber mehr gibt es da nicht.
Okay, was hast du dann in diesen 6 Monaten gemacht? Also wird man dann, weiß nicht, theoretisch und praktisch an irgendeiner Maschine oder an irgendeiner Tätigkeit ausgebildet? Erzähl mal ein bisschen.
Genau, man hat da eine gewisse Verwendung. Also ich war bei Patriot, das ist ein super Name natürlich, aber es ist, glaube ich, ein Akronym für irgendwas. Das sind Flugabwehrraketen, die mobil sind. Also es ist quasi, die sind nicht fest in der Kaserne installiert, sondern die sind auf LKWs, dann kannst du quasi die hinstellen, wo du sie halt brauchst. Und innerhalb dieser Staffel, also Staffel ist dann wieder, das sind so Namen für so Einheiten einfach, ne? Also es gibt dann wie ein Geschwader und dann gibt es eine Gruppe und dann eine Staffel und dann gibt es, ne, wieder eine, ne, so halt Unterteileinheiten, ne? Das wird dann immer kleiner. Und ich war halt innerhalb dieser Staffel quasi im Fernmeldedings. Das heißt, meine Aufgabe war es, mit den anderen Leuten da quasi auf dem LKW irgendwo hinzufahren und Antennenmast und eine Funkverbindung aufzubauen. Dass halt die Leute miteinander reden können, die halt auf den LKW sitzen, beziehungsweise sonst wo, oder die von den anderen Staffeln, die halt dann woanders sind. Das war meine Aufgabe. Und in 3 Wochen habe ich dann eben genau gelernt, wie man halt diesen Funkmast, der auf einem LKW ist, wie man den quasi von verpackt auf dem LKW zu funktionierend, aufrechtstehend aufbaut.
Okay, dann Moment, das machst du 3 Wochen. Was machst du dann? Dann wird das immer wieder geübt oder wie läuft das dann genau ab? Weil wir sind ja offensichtlich und glücklicherweise in keiner Kriegssituation in den letzten Jahrzehnten gewesen. Und da frage ich mich, was macht man dann eigentlich den ganzen Tag, wenn man das erstmal gelernt hat? Weil ich gefühlt habe ich von einigen Bundeswehrsoldaten gehört, dass sie dann irgendwann nach der Grundausbildung quasi nichts mehr gemacht haben, sondern nur noch gechillt haben. Also war es bei dir ähnlich oder hattest du tatsächlich noch was Richtiges oder nicht so Richtiges zu tun?
Das war bei mir ziemlich genau so, wie du das auch gehört hast. Man hat ab und zu mal eben solche Übungen gehabt oder so. Wir hatten noch einmal so eine Wochenübung. Das fand ich dann ganz spannend, weil sowas immer mit freien Tagen honoriert wird. Ja, also ich habe da viel rumgesessen. Viel Skat gespielt, Bücher gelesen. Auch mit meinem Teileinheitsführer, heißt es ja, also mit dem Oberfeldwebel. Also es war tatsächlich größtenteils nichts zu tun. Was natürlich gut ist, wenn Soldaten nichts zu tun haben, aber dadurch hinterfragt man natürlich die Sinnhaftigkeit des Wehrdienstes einfach, wenn man da halt rumsitzt und nichts macht.
Geht damit einher, dass man auch ausschlafen konnte oder muss man trotzdem ganz früh aufstehen und erstmal antreten?
Nee, also Dienstbeginn war um 7. 7 bis 16:30. Genau, halt schon wieder, das war so. Genau, nee, man musste da antreten, dann wurde geguckt, ob alle da sind oder wer sich halt krank gemeldet ist. Und dann ist man da in sein, also wir hatten da so ein Büro gegangen und dann sitzt du da und dann machst du erstmal einen Kaffee oder einen Tee, dann schnackst du mal ein bisschen und dann liest du vielleicht mal ein Buch oder spielst schon mal Skat oder manchmal ist dann auch, gibt's dann so kleinere Sachen zu tun oder ne, so irgendwas fällt dann halt mal an und sagst, ja, wir müssen jetzt irgendwie gerade irgendwas umladen und ne, so, aber es ist schon viel, viel Nichtstun gewesen in den verbleibenden 6 Monaten. Davon hatte ich dann noch meinen Urlaub aufgespart, das heißt, also 5 Monate, also ich hatte dann noch einen Monat quasi Urlaub mit allem und so. Und ja, das heißt, es ging dann doch irgendwie recht schnell rum, so diese 6 Monate. Das fand ich dann doch irgendwie krass, also bis Ende März. Ja.
Ich sehe schon, wenn man die ersten 3 Monate überstanden hat, dann war es da anscheinend wirklich etwas entspannter. Vielleicht hätte ich das vorher, wäre mir das vorher so klar gewesen, hätte ich mich vielleicht auch anders entschieden, wer weiß. Was sind denn so für Sachen, die hängen geblieben sind? Also irgendwie, wenn man dich jetzt fragt, okay, was denkst du zuerst, wenn du an deine Bundeswehrzeit zurückdenkst? Gibt es da irgendwas, was dir ähnlich wie mir sofort einfällt oder ähnlich wie mir auch erstmal nichts einfällt, weil das auch schon so lange her ist und irgendwie dann doch eine ganz andere Zeit war?
Es gibt so ein paar Sachen, die hängen geblieben sind. Also das ich fange mit was Negativem an. Also das erste Mal, als ich ein Gewehr in der Hand hatte, das war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich eine Waffe in der Hand hatte. Vielleicht hatte ich vorher irgendwann mal so ein Luftgewehr, Verkehrmesser in der Hand, weiß ich gar nicht, glaube aber nicht. Und dann, also es war nicht geladen, es war einfach nur, hier ist das Gewehr, das wird gleich, ne, lernst du gleich auseinanderzunehmen und lernst du, wie es funktioniert, aber hier schon das Gewehr, damit gehst du jetzt da nach draußen. Ne? Und das war ein ziemlich komisches Gefühl. Das war echt krass. Und da habe ich kurz überlegt, ob ich das kann. Ob ich mit einer Waffe umgehen kann und also möchte. Da habe ich dann wirklich nochmal so überlegt, muss ich nicht doch verweigern, weil ich mich da so ja, sehr, sehr unwohl gefühlt habe am Anfang mit. Ne? Also, weil ich das überhaupt gar keine Berührungspunkte mit Waffen hatte und auch irgendwie, also mir war natürlich klar, dass ich da schießen würde, ne? Aber so das erste Mal, das war schon, da habe ich auch merkt, also auch so beim Zerlegen des Gewehres und so beim ersten Schritten, da war ich echt sehr, sehr, sehr angespannt. Dann habe ich wirklich überlegt, soll ich verweigern oder gucke ich mal, ob es nicht vielleicht irgendwie geht. Und ich habe dann geguckt, ob es irgendwie geht und es ging dann auch irgendwie. Und das Schießen selber war dann auch erstaunlich gut, so von der Treffgenauigkeit. Aber das war so ein Tag, ich weiß gar nicht, ob das in der zweiten Woche war. Muss ja in der zweiten Woche gewesen sein oder so. Das war wirklich so, okay, das war, wo ich gemerkt habe, in Anführungsstrichen, es wird ernst, ne? Da habe ich dann kurz nochmal meine Entscheidung halt hinterfragt. Aber wie gesagt, ich habe es dann also durchgezogen und es ging dann auch irgendwie, ne? Und ja, aber so richtig, also ich bin jetzt immer noch kein Waffener. Also wenn auf der Kirmes, wenn da so eine Schießbude ist, habe ich null Interesse dran. Also ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber es hat mich einfach nie interessiert so. Und das Schießen selber, da kriegst du 5 Patronen, dann ja, jetzt schießt du 5 Mal, das dauert dann so 15 Sekunden oder 20 und dann ist vorbei und dann ist es auch nicht so, dass man da irgendwie in den Genuss kommt, irgendwie so dieses Ballergefühl, dass man so, ich rotze jetzt einfach mal so ein ganzes Magazin irgendwo dahin, das fühlt sich total gut an, total männlich und so, ne? Das Gefühl wird dir da gar nicht erst gegeben, was natürlich auch sehr gut ist. Auch während der Grundausbildung war 2002, die Älteren erinnern sich, das Elbe-Hochwasser. Und da war es tatsächlich so, dass wir Sandsäcke geschleppt haben an der Elbe. Über ein Wochenende, das war natürlich sehr negativ, weil die Wochenenden sind heilig bei der Bundeswehr. Da wird so schnell wie möglich raus und so lange wie möglich zu Hause geblieben. Aber da war es dann wirklich so, dass wir in Niedersachsen waren, da in Lüchow, und haben da Sandsäcke geschleppt. Und das fand ich super. Also das war wirklich, da habe ich dann gemerkt, okay, ich tue was, und ich, das, was ja jetzt im Zuge dieser Dienstpflicht gemacht wird, man muss auch mal was für sein Land tun oder seinem Land was zurückgeben. Und da hatte ich zumindest das Gefühl, dass ich da was wirklich was mache. Weil, ne, wenn da halt Leute irgendwie, denen die Häuser absaufen oder absaufen zu drohen, dass wir dann zumindest dafür sorgen, dass es vielleicht nicht so ist oder nicht so schlimm ist. Und das fand ich sehr, sehr gut. Das hat auch tierisch viel Spaß gemacht.
Das glaube ich. Also ich glaube, das ist tatsächlich man fühlt sich wahrscheinlich auch irgendwie nützlich. Also nicht dieser Kontrast quasi zu dem, man sitzt die ganze Zeit rum und spielt Skat und dann
Kontrast, okay. Das Skat kam erst nachher. Das war noch in der Grundausbildung. Aber genau, das war einfach so eine Erfüllung einfach. Das war wirklich eine sehr, sehr, sehr gute gute Erfahrung, und habe ich dann auch einen Orden gekriegt mit Urkunde von, unterschrieben von, wer war Verteidigungsminister im Sommer 2002, weißt du es?
Ich tippe jetzt auf Rudolf Scharping.
Rudolf Scharping war es, genau. Der war da gerade noch, der war gerade nicht mehr da, der wurde nämlich während meiner Grundausbildung entlassen, weil er irgendwie auf Mallorca im Pool war oder so, ne? Das war irgendwie diese Geschichte.
Genau,
das war,
da
wurde nämlich gerade entlassen, es war dann Peter Struck war es tatsächlich, weil das danach war, genau, Peter Struck. Naja, das sind auf jeden Fall so die Leute und das Highlight. Und das andere war so, ja, es war irgendwie nett, man ist auch mit so anderen Leuten in seinem Alter. Und also mit denen habe ich jetzt allen keinen Kontakt mehr. Also zumindest zu denen ich vorher auch keinen, also die ich schon vorher kannte, zu denen habe ich noch so teilweise Kontakt, aber zu den anderen halt nicht mehr. Was aber okay ist. Und ansonsten, ja, das würde ich sagen, war so, das ist.
Dann auch muss ich dich fragen, so ein kleineres Fazit, wie denkst du denn über diese Zeit? Also würdest du es auch wieder machen? Und also was nimmst du so für dich so persönlich mit, so an vielleicht auch an Gewohnheiten oder an Sachen, die du gelernt hast, wie zum Beispiel ein Bett zu machen oder so, oder die Disziplin, jeden Morgen zu einer gewissen Zeit aufstehen zu können? Also gibt es da irgendwas, was du, sagen wir mal, gelernt hast, und ja, wie blickst du auf die Zeit allgemein zurück?
Okay, also ich glaube, ich würde heute den Wehrdienst verweigern, weil ich, also damals war es, wäre es ja durchaus theoretisch irgendwie ein Stück weit, hatte ich das im Hinterkopf, eigentlich nie wirklich, aber es wäre jetzt irgendwie nicht komplett aus der Welt gewesen. Vielleicht würde ich jetzt das machen, einfach um was anderes machen zu können, weiß ich nicht, aber vielleicht würde ich das machen. Die Zeit an sich war okay, die war jetzt irgendwie nicht, generell nicht besonders gut oder besonders schlecht. Es ist interessant, dass man also auch von, also so in meinem Freundeskreis war noch ein anderer bei der Bundeswehr, von meinem jetzigen so Uni-Freundeskreis, alle anderen waren irgendwie Zivis oder sind dann eben später mit T3 oder so ausgemustert worden. Man wird da schon so ein bisschen drauf, immer wieder darauf angesprochen oder so reduziert, würde ich fast sagen, obwohl es ja komisch ist, weil es waren ja nur 9 Monate, es war ja kürzer als jedes Schuljahr. Also ich war länger in der 6. Klasse als bei der Bundeswehr, und das fand ich jetzt, ne, also warum sollte es jetzt prägender sein oder so? Was ich mitgenommen habe, ist auf jeden Fall eine sehr hohe Toleranz oder eine Frustrationsschwelle, was bei so stupiden körperlichen Arbeiten ist. Also wenn man da wirklich so nachts irgendwie so marschiert mit vollem Gepäck und so, und dann weiß man, okay, das gleich ganz zusammenbrechen, dann muss ich nicht weiter marschieren, aber das will man ja auch nicht, das ist ja auch nicht so geil irgendwie. Und man kommt an seine Grenzen, also an seine körperlichen Grenzen vor allem. Und das merke ich, dass mir das heute so irgendwie hilft. So bei Umzügen oder so bin ich da relativ entspannt einfach, auch wenn es irgendwie anstrengend wird. Weil ich so das Gefühl so habe, okay, das ist jetzt meine Aufgabe und das mache ich jetzt auch. Ne? Das ist vielleicht nicht immer klug, dann sowas zu machen. Also ich arbeite natürlich nicht bis zur vollen Erschöpfung oder so, das nicht. Aber ich merke einfach, dass ich da so ein bisschen mehr arbeiten kann oder so einfach. Das ist jetzt in manchen Sachen gut, ist natürlich so eine soziale Kompetenz, wie du sie gelernt hast, habe ich nicht erfahren, also in so einer ganz krassen Form vielleicht wie du. Das Einzige, was ich dann vergleichbar hatte, war, dass man eben mit komplett wildfremden Menschen sich einfach mal ein Zimmer teilt. So. Und das ihr seid jetzt 3 Monate auf einem Zimmer und ist so. Ne? Und dann, das fand ich zumindest dann schon auch ganz gut, dass man halt so sich sehr schnell an Sachen gewöhnt, die vielleicht, die man freiwillig nie machen würde, weil man irgendwie, ne, und sehr schnell so, ja, so seine eigenen Ansprüche irgendwie zurückschrauben muss. Ne? Oder seine eigenen, ja. seine Freiheit ist ja, also mit der freiheitlich eingeschränkt in Meinungsfreiheit zum Beispiel auch, oder in Bewegungsfreiheit, genau. Ja, war das soweit? Hast du noch was gefragt? Sonst?
Ich glaube, das waren soweit meine Fragen. Und was ich halt so die ganze Zeit hier feststelle, ist, wir reden deutlich länger, als das für ein Zweitprojekt eigentlich üblich ist, weil so die magische Grenze immer bei so einer Stunde liegt und ich das Gefühl habe, dass wir uns noch deutlich länger unterhalten könnten und das, glaube ich, so ein bisschen aussagekräftig ist in der Form, dass die Zeit doch tatsächlich eine sehr, sehr prägende für einen ist. Also, dass mir das auch gerade wieder bewusst wird, dass es eigentlich nicht zu unterschätzen ist, was man da quasi ja irgendwann mal durchgemacht hat. Und das würde ich jetzt so ein bisschen so dieses kleine Zwischenfazit nutzen, um mal ganz kurz zum Ende abschließend überzugehen, ob wir diese, sagen wir mal, intensive Erfahrung und für das eigene Leben doch auf gewisse Art und Weise prägende Erfahrung, ob wir das ja allen wieder zumuten wollen, müssen, sollten. Wie ist denn da deine Meinung? Ist das Thema, was zumindest angestoßen wurde, überhaupt ein Thema, was wir eigentlich jetzt ernst nehmen sollten? Weil ich erwarte fast, wenn man Umfragen macht in der Bevölkerung, dass die meisten sagen, nee, eigentlich brauchen wir es nicht. Und B, ist es was Gutes, was Schlechtes? Brauchen wir das wieder? Also, was meinst du? Sollten die Leute das durchmachen, was wir auch durchgemacht haben? Und sollten es dann auch Männer und Frauen gleichermaßen quasi tun?
Kurz dazu noch, ich habe heute noch eine Umfrage von der Welt gelesen, also man kann von der Welt jetzt halten, was man möchte, aber da waren so ungefähr 60%, also der Weltleser waren für die Wiedereinführung, also oder ich weiß nicht, ob es die Frage war, Wiedereinführung der Wehrpflicht oder quasi diese generelle Dienstpflicht, aber da waren 60% dafür. Und das dann auch nach Parteien aufgesplittet, völlig überraschenderweise waren die CDU, CSU und die AfD schwer dafür, die SPD so in der Mitte und Grüne und Linke waren, also waren mehr Leute dagegen als dafür. Ich glaube nicht, dass das unbedingt wieder sein müsste, weil man hat das ja damals irgendwie abgeschafft, also das, weil die Strukturen in der Bundeswehr so geändert wurden, dass es irgendwie sich anders ausgerichtet ist und dass man eben so eine spezialisiertere Armee hat, die für Auslandseinsätze und so. Und das ist dieser Gedanke, der warum die Bundeswehr in den 1955 eingeführt wurde, war ja ein ganz anderer. Ne? Das sind jetzt einfach ganz andere Aufgaben, die Bundeswehr hat. Deswegen glaube ich nicht, dass eine Wehrpflicht gerade nützt. Ein soziales Pflichtjahr oder eine allgemeine Dienstpflicht, wie auch immer man das, ne, also wo auch immer, ne, also das Soziale oder der Zivi 2018, nenne ich das mal, da ist sicherlich, halte ich für sinnvoller, einfach von der Tätigkeit her. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das eben so sinnvoll ist, dass man Leute zwingt, dass man das jetzt so macht oder so. Oder jetzt kommt wieder die Polemik, oder ob man nicht dadurch noch irgendwelche billigen Pflegekräfte irgendwie sich ranzüchtet, die dann irgendwie Aufgaben übernehmen, weil wer auch immer für die Pflegeberufe zuständig ist, sich nicht bemüßigt fühlt, da richtige Leute einzustellen.
Ja, richtig. Ich glaube, dass ich bin da auch bei dir. Ich glaube eher tendenziell, dass so eine Wiedereinführung eher nichts bringt. Also es eher mehr Nachteile gibt. Und auch wenn vielleicht eine aktuelle in irgendwelchen Umfragen in der Bevölkerung mehr dafür als dagegen ist, erwarte ich auch, dass das eigentlich nur ein Thema ist, was jetzt mal kurz aufgeploppt ist, aber nirgendwo, also wie ich hoffe, nirgendwo ernsthaft weiter diskutiert wird, weil wenn zum Beispiel die Bundeswehr zu wenig Kräfte hat, dann müssen die wahrscheinlich anders rekrutieren und anders Werbung für sich machen. Und genauso ist es, wie du schon gerade bei Pflege meinst, dann müssen halt, wenn wir da zu wenig haben, dann muss man vielleicht den Hebel irgendwie in Bewegung setzen, dass das angemessener bezahlt wird, weil Geld ist ja oft ein Anreiz für Leute, dann eine Tätigkeit aufzunehmen. Und das ist dann sollte jedem selbst überlassen sein, was er macht und was nicht. Und bei uns ist ja beiden so ein bisschen herausgekommen. Ich glaube, wenn wir beide die Wahl gehabt hätten, damals das nicht zu machen, hätten wir ja auch gesagt, nein, wir machen es nicht. Und nur der Zwang hat dazu geführt, dass wir daraus irgendeine Erfahrung ziehen. Aber vielleicht wären, oder höchstwahrscheinlich wären aus uns auch die Menschen geworden, die wir jetzt ungefähr auch sind, nur dass wir dieses Zweitprojekt nicht aufgenommen hätten.
Wahrscheinlich nicht. Dann hätten wir jetzt drüber sprechen können, wie wäre das denn gewesen, wenn wir hätten gemusst, hätten. So, hätten
ganz
müssen.
Genau.
So rum. Also interessant, dass das jetzt auf einmal so herkommt, ne? Also ist der Ursprung, also was ich gelesen habe, war, das ist die Kramp-Kachenbau hat das in einem FAZ-Interview gesagt. Das ist der Ursprung, also ich weiß nicht, ich will nichts falsch sagen, aber das ist der Ursprung, den ich mir erlesen habe von dieser Diskussion. Es hat die Frage, warum jetzt und wieso? Also wo kommt das auf einmal her?
Ne? Also. Das kann, ja genau, ich fand es auch, es kam so aus dem Nichts, weil wir haben gerade, glaube ich, an vielen Stellen irgendwelche anderen Probleme oder Herausforderungen und das ist, glaube ich, gerade das Geringste. Aber ja, jetzt wird darüber diskutiert und ich vermute, in 1, 2, 3 Monaten wird da auch weniger darüber diskutiert und dann fokussiert man sich wieder vielleicht auf die Sachen, die entscheidender sind. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen vielleicht auch ein Thema wieder so zur Profilschärfung, um vielleicht sich dann doch von gerade in der großen Koalition abzusetzen von dem Koalitionspartner und dass man da mal wieder so ein bisschen an einer Stelle zeigen kann, okay, wir ticken da doch anders. Also wer uns lieber da deswegen wählen möchte, der wählt uns und der uns deswegen nicht wählen möchte, muss halt die andere Partei wählen. Also ich vermute, das könnte noch ein Grund sein, aber dass da ernsthaft gerade darüber diskutiert wird, weil der ganze Rattenschwanz, der noch dranhängt mit, okay, wir müssen dann wieder Kreiswehrersatzämter oder sowas haben, wir müssen wieder einen Riesenverwaltungsapparat aufbauen, darüber haben wir hier noch gar nicht geredet und ich glaube, da gibt es, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Kontraargumente, die dann auch groß überwiegen und ich glaube, wenn man sich da mal ein bisschen einliest, dann wird man auch sehen, dass das eigentlich ja, ein Projekt ist, was nicht mal ebenso realisierbar ist und auch vielleicht nicht so viel bringt.
Dann ist natürlich noch die Frage, also wenn man jetzt die Wehrpflicht wirklich ausgesetzt lässt und dann diese Dienstpflicht einführt, also welche, ne, also dass man quasi nur, in Anführungsstrichen, nur soziale Sachen machen kann, dann ist natürlich auch die verfassungsrechtliche Lage einfach abzuklären. Also wie sieht das aus? Also eine Landesverteidigung kann man ja irgendwie noch, also konnte man ja verfassungsrechtlich begründen. Das andere ist dann, glaube ich, schwieriger.
Richtig, und das wurde dann, wer weiß, an irgendwelchen, spätestens beim EuGH vielleicht sogar dann gesagt, wenn ihr dürft das sowieso nicht so machen. Also da.
Die das, aus das Brüssel mal, wieder.
Ja, genau, die Bösen aus Brüssel, aber ja. So ist es. Und ich würde sagen, wir haben eigentlich eine richtig runde Sendung jetzt aufgenommen und hätte jetzt die Frage, haben wir irgendwas vergessen? Hast du irgendwelche letzten Worte oder haben wir eigentlich alles gesagt, was erstmal gesagt werden muss?
Ich glaube, wir haben alles gesagt oder so. Ne? Also es waren halt zwei individuelle Berichte von dir und von mir und das haben sicherlich Leute anders, besser oder schlechter erlebt in diversen Sachen, ne? Beim Bund, beim Zivil oder sonst irgendwie. Oder vielleicht sind da Leute ausgemustert worden, die dann sich ganz schnell überlegen mussten, was sie jetzt studieren, weil nicht, dass das eine Jahr zum Überlegen gefehlt hat. Kann ja auch sein. Ja, also das fand ich schon ganz, auch mal ganz cool, so irgendwie wirklich tief in die Zivi-Materie einsteigen zu können und dann eben auch so, ich glaube, so dezidiert habe ich tatsächlich auch mit meinen ganzen Zivi-Freunden, so nenne ich jetzt mal, nicht darüber gesprochen, warum du jetzt Zivi gemacht hast oder warum, ne, Bundeswehr gemacht habe oder so, auch nach so einer langen, langen Zeit eben.
Ja, genau. Von daher würde ich dann sagen an alle Hörer, vielen Dank fürs Hören. Gebt uns auf jeden Fall Feedback zu der Folge. Sagt vielleicht, wart ihr bei der Bundeswehr, wart ihr beim Zivildienst oder habt ihr noch Fragen, wie das genau bei uns noch abgelaufen ist, weil wir irgendwas vergessen haben. Teilt ihr vielleicht unsere Erfahrung? Habt ihr das genauso gemacht oder gehört ihr zu den Leuten, die bei der Bundeswehr wirklich 9 Monate durcharbeiten mussten? Und dann würde ich sagen, empfehlt das Zweitprojekt weiter. Es gibt aktuell, glaube ich, noch nicht so viele, ich würde mal sagen, Betroffenheitsberichte von Leuten, die Bundeswehr und Zivildienst gemacht haben. Die meisten Medien thematisieren einfach nur gerade Pro-Kontra-Argumente, aber Erfahrungsberichte, zumindest in der Länge, glaube ich, gibt es jetzt noch nicht so oft. Von daher könnte man uns auch weiterempfehlen und ja, bleibt uns treu und Guido, ich bedanke mich bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast und wir sehen und hören uns dann vielleicht an anderer Stelle mal wieder. Mach's gut.
Stefan, vielen Dank für die Einladung. Gerne wieder.
Ciao, ciao.
Tschö.